Wir sind so dankbar, Herr Jesus, dass du uns so nahe bist als lebendiger, auferstandener Herr, dass du uns stärkst, dort wo wir Stärkung brauchen, dass du zu uns sprichst, das Wort, das wir brauchen, dass du uns gibst, was wir brauchen. Herr, wir erheben dich in unserer Mitte und wir preisen dich auch dafür, dass du jetzt mit uns reden möchtest. Amen. Ich lese jetzt einen Text aus dem Lukas-Evangelium, und zwar aus dem 11. Kapitel. Lukas Kapitel 11, die Verse 5 bis 13. Es ist dieser heutige Sonntag, ist umschrieben mit dem Wort Rogate. Letzten Sonntag hatten wir Kantate, singt dem Herrn ein neues Lied. Heute heißt er Rogate, das heißt bittet, betet. Und in diesem Zusammenhang lese ich aus Lukas 11 nun einen Text von Vers 5 bis 13, wo Jesus über das Gebet spricht. Und er verwendet in diesem Text hier zwei Gleichnisse. Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener, also dieser Freund, würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wer von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Ihr Lieben, das ist ein Text, den wir ja gut kennen. Und dieser Text löst in mir zwei Reaktionen aus, wenn ich diesen Text lese. Auf der einen Seite, dieser Text ist einer der größten Verheißungen, die es überhaupt gibt. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist eine unglaubliche Verheißung. Auf der anderen Seite ist es eine der größten Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen, die ich empfinde an meinen Glauben. Glaube ich das? Es ist eine Verheißung und die ist sofort, trifft sie auf mich und ich frage mich, glaube ich das? Nicht nur vermute ich es, dann glaube ich es. Ihr Lieben, dieser Text hier von diesen zwei Gleichnissen handelt ja von dem sogenannten Bittgebet. Also Gebet hat ja mehrfache Dimensionen, Anbetung, Lobpreis und so weiter, aber hier geht es eindeutig um das Bittgebet. Und unmittelbar vor diesem Vers 5, in den ersten 4 Versen, da berichtet, oder da steht dasselbe, was auch in Matthäus Kapitel 6 steht, nämlich die Frage der Jünger, die an Jesus herantreten und sagen: Herr, lehre uns beten. Und dann spricht Jesus zu ihnen und gibt ihnen sozusagen ein Modellgebet, das Vaterunser, das wir alle kennen. Das steht unmittelbar vorher. Unmittelbar vorher. Und dann, nachdem er dieses Gebet gesprochen hat, sagt er, und er sprach zu ihnen. Also jetzt kommt eine Ergänzung, etwas, was nun noch einmal, und das ist vielleicht das Besondere, ist, einen besonderen Schwerpunkt auf das legt, was für Jesus scheinbar das Zentrale ist, wenn es um unser Bittgebet geht. Offenbar geht es gar nicht so sehr, natürlich geht es darum, werden wir auch noch sehen, was wir beten, aber es geht noch um etwas anderes, nämlich die Voraussetzung für das Bittgebet, so wie es sich Jesus wünscht und wo es ihnen vorgibt, seinen Jüngern, wie sie beten sollen. Nämlich, er sagt, unser Gebet, wenn wir bitten, und das ist jetzt nun die Antwort in diesen zwei Gleichnissen, die er gibt, dann ist es wichtig zu verstehen, dass das Bittgebet eingerahmt werden muss in eine Beziehung zu dem wir beten. Also es ist hier, das Gebet ist vor allem eine Beziehungsfrage, nicht eine Sachfrage. Eine Beziehungsfrage, das ist für Jesus ganz, ganz wichtig. Und in diesen beiden Gleichnissen macht er deutlich, das Wichtigste für jemanden, der zu Gott betet, ist, dass er in der richtigen Beziehung zu diesem Gott steht. Das macht das Gebet erhörlich. Die Beziehung. Und darum, weil es hier um die Beziehung geht, deswegen versucht Jesus das auch in zwei Bildern deutlich zu machen, um welche Beziehung es sich handelt. Das erste, um das hier geht, ist, dass er deutlich macht, die Beziehung des Bittenden zu Gott, dem, an den wir uns richten, soll sein die Beziehung eines Freundes zu seinem Freund. Es ist die Freundschaftsbeziehung. Ihr Lieben, Jesus rahmt das Bittgebet ein in die Freundschaftsbeziehung und sagt, wenn jemand zu Gott betet, dann betet ein Freund zu seinem Freund. Dann bittet ein Freund einen Freund. Dann sollen wir beten wie ein Freund zu seinem Freund. Und da taucht sofort diese Frage natürlich auf, bin ich ein Freund Gottes? Kann ich das wirklich sagen, dass ich ein Freund Gottes bin? Und es ist klar, ihr Lieben, wenn man das in diese Beziehungsebene führt, das Gebet, dann sieht man in dieser Haltung von Freund zu Freund, bekommt das Bitten eine ganz andere Qualität und einen ganz anderen Zusammenhang, als wenn wir zu Gott beten, nicht als Freund, also dass er unser Freund ist und wir sein Freund sind, sondern zum Beispiel, wenn uns Gott fremd ist. Wenn uns Gott fremd ist, dann ist das Bitten, hat es einen ganz anderen Charakter. Oder wenn uns Gott gleichgültig ist. Oder wenn wir in unserem Herzen ständig Anklage gegen Gott haben und ihm dauernd vorwerfen, dass er eben das oder das jenes nicht tut. Das ist nicht Freundschaft. Oder aus irgendwelchen anderen Haltungen heraus, wo er uns irgendwie auch egal ist oder wir zum Beispiel auch in einer Haltung beten, wo wir eigentlich uns eigentlich gar nicht interessiert, was der Freund denkt, sondern nur unsere eigenen Wünsche sind uns wichtig. Es sind so viele Dinge, die da eine Rolle spielen und es lohnt sich, das darüber nachzudenken, dass hier eine Beziehung angedeutet wie ein Freund zu seinem Freund. Und nun, wenn Jesus von Freundschaft redet, dann meint er nicht das oberflächliche Freundsein, wie wir das vielfach kennen. Bei uns ist schnell jemand ein Freund. Ja, wenn man jemand einem anderen vorstellt, sagt man oft statt einem, das ist ein Bekannter, das ist ein Freund, ja, obwohl man den vielleicht fast gar nicht kennt, aber es ist halt schnell ein Freund, ja. Aber das bedeutet eigentlich nichts. In der Situation oder sagen wir mal in der jüdischen Kultur der damaligen Zeit natürlich in ganz besonderer Art und Weise war Freundschaft etwas außergewöhnlich Wichtiges. Etwas außergewöhnlich Wichtiges, überhaupt in der orientalischen Welt. Aber hier gerade noch einmal deutlicher. Denkt an die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Ein Paradebild, ein Urbild von Freundschaft, wo deutlich wird, diese Freundschaft hat den Charakter eines Bundes. Ihr Lieben, das ist was anderes, wenn man sagt, ja, das ist mein Freund und klopft ihm auf die Schulter. Sondern Freundschaft würde man verwenden dann, wenn man in einer Beziehung zu jemandem steht, die gleich einem Bund ist, einem gegenseitigen Freundschaftsbund. Das ist viel mehr. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern ihr seid meine Freunde, dann klingt das nicht so, wie wenn wir eben jemanden auf die Schulter klopfen, komm her, mein Freund. Sondern das ist eine Bund. Und das ist sozusagen hier der Rahmen, in dem das Ganze hineingestellt wird, dass Jesus sagt, das Gebet, das erhörliche Gebet, wo er sagt, bitte, so wird euch gegeben, hat eine Voraussetzung, hat einen Rahmen, dass wir mit diesem Gott, zu dem wir kommen, in einem Bund leben, in einem Freundschaftsbund. Dass wir ihn Freund nennen können, Und uns die tiefe Gewissheit ist, dass er sozusagen dass er mein Freund ist, anders reagieren wird auf mein Gebet, als wenn er ein Fremder wäre. Die Gewissheit der Freundschaft mit Gott hat einen großen Einfluss auf die Hörung unserer Gebete. Nun, Jesus beginnt diesen ersten Teil und sagt, ein Freund kommt zu seinem Freund. Das ist das Gleichnis. Und ein Freund kommt zu seinem Freund und bittet ihn um etwas. Nun, es wird hinzugefügt, dass er in der Nacht kommt, Mitternacht. Also es ist eine sehr ungewöhnliche Zeit und Mitternacht in der orientalischen oder in dieser Zeit damals war wirklich Tiefnacht. Man ist gleich nach Sonnenuntergang meistens schlafen gegangen, weil in einer Kultur wie damals, wo sehr viel Landwirtschaft war, ist man sehr früh aufgestanden und früh schlafen gegangen. Also zur Mitternacht war man schon im tiefsten Schlaf sozusagen. Und normalerweise ist das eine totale Störung. Nicht wie heute, wo man bis um 12 oder 1 aufbleibt oder viele auch in der Nacht zum Tag machen. Das war damals sicher nicht so. Deswegen ist das schon etwas Herausragendes, wenn es hier heißt, dass er zu Mitternacht kommt. Nun kommt der Freund zu seinem Freund und bittet ihm etwas. Wichtig ist, Jesus sagt nicht, dass da ein Freund zu seinem Nachbar geht. Ja? Zu seinem Freund. Vielleicht war der irgendwo weiter weg. Aber er ist ein Freund. Das ist mehr als ein Nachbar. Das sind kleine Details, die sehr, sehr wichtig sind zum Verständnis dieses Gleichnisses. Und er bittet ihn um 3 Brote. Und er sagt zu ihm, leih mir 3 Brote. Er sagt nicht, schenk mir 3 Brote oder ich kaufe dir 3 Brote ab, sondern leih mir 3 Brote. Das war verständlich natürlich damals, weil das ging ja nicht darum, weil es war ja kein Bäckerladen, wo er da hingekommen ist und das Brot kaufen wollte, sondern es war selbstverständlich, dass am nächsten Tag dann seine Frau auch Brote gebacken hätte und ihm sie zurückgegeben hätte, diese Brote. Das ist ganz selbstverständlich, ja. Deswegen leih mir diese Brote. Warum? Weil ein Freund zu ihm gekommen ist und dieser Freund wahrscheinlich sich nicht angemeldet hat. Wahrscheinlich auf der Durchreise, so muss man das annehmen. Und spät abends in der Nacht fast gekommen ist, unvorbereitet für ihn. Das war nichts Ungewöhnliches, denn im Orient ist man öfters in der Nacht gegangen, weil es am Tag zu heiß war, ist man auch spät abends angekommen. Und er war nicht vorbereitet auf diesen Besuch, sonst hätte er schon Brot vorher gebacken, aber er hatte keines. Er sagt, ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und ihr Lieben, das war in der orientalischen Zeit und in dieser Gegend eine Katastrophe. Gastfreundschaft ist so groß. Also wenn man einem Gast nichts vor Das war eine Blamage. Also deswegen ging er nun zu seinem Freund und hat ihn sozusagen etwas gebeten. Um diese drei Brote. Und Jesus erzählt also zuerst einmal die Situation. Und jetzt ist interessant, dass Jesus umwechselt in eine Frageform. Jetzt erzählt er nicht mehr einfach weiter, sondern jetzt spricht er zu den Zuhörern und sagt, überlegt's mal. Also er nimmt sie jetzt mit hinein in dieses Gespräch und fordert sie heraus, in dem, was er jetzt sagt, dass sie selber ihm eine Antwort geben. Und er sagt eben zu den Zuhörern nun, also das ist die Situation. Da kommt ein Freund zu seinem Freund, Mitternacht bittet ihn um drei Brote. Und dann sagt Jesus so, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ihr lieben Zuhörer, die ihr jetzt gerade zuhört, ist es vorstellbar, dass wenn ein Freund zu seinem Freund kommt und ihn um das oder jenes bittet, gehen wir mal weiter jetzt in dem Text hier, da steht das auch sehr schön drinnen, dass da, wenn der Freund zu einem Freund kommt, auch wenn es Mitternacht ist, dass der Freund, der da drinnen im Haus ist, zu dem, der draußen ist, sagt, mach mir keine Mühe. Ist das vorstellbar, wenn es sich um einen Freund handelt? Versteht ihr? Das Wort Freund ist immer das Zentrum in dieser ganzen Sache. Ist es vorstellbar, dass der dann da drinnen sagt, er hat ja von außen laut hineingerufen, weil war ja schon alles finster und alle schon geschlafen, und der drinnen dann antworten würde, mach mir keine Mühe, ich bin schon im Bett, die Türe ist schon fest verschlossen, meine Kinder sind in meinem Bett, damals hat man in einem Raum geschlafen und die Kinder auch mit den Eltern zusammen zum Teil, und ich kann nicht aufstehen, wenn ich aufstehe, dann wecke ich meine Kinder auf und so weiter und so weiter. Ist das vorstellbar, wenn es sich um einen Freund handelt, der in einer Not ist und ihn darum bittet? Und er provoziert natürlich die Zuhörer, und dass sie sagen, niemals, das ist so kaum vorstellbar. Und Jesus geht noch ein Stück weiter. Das ist also wirklich eine besondere Erzählung. Und er sagt nun, ja gut, ich sage es jetzt wieder in meinen Worten, wenn vielleicht doch einmal ein Freund einem Freund nicht aufmachen würde, wenn das vorkommen könnte, was ja kaum möglich ist, dann würde er doch trotzdem noch aufstehen. Warum das? Warum? Weil der Freund so unverschämt war und so zudringlich und so fordernd und so entschlossen und so eindringlich, ich weiß nicht, welche Worte ich noch sagen kann, zu Mitternacht zu mir, zu ihm zu kommen und ihn zu bitten. Wenigstens wegen seiner Unverschämtheit, ein scharfes Wort, ja, das er hier bringt. Wenigstens, wenn er nicht schon deswegen, weil er Freund ist, sondern wegen seiner Unverschämtheit, er würde doch aufstehen. Jesus zeichnet hier ein Bild von Freundschaft, die schon unter Menschen, also unter dieser Kulturphase, wo ich jetzt gerade gesprochen habe, etwas ganz, ganz Intensives und ein Bund darstellt. Und er sagt trotzdem, bei Menschen, bei der menschlichen Freundschaft, gibt es doch auch die Möglichkeit, dass man halt nicht gleich hilft. Dann muss halt vielleicht jemand ein bisschen zudringlicher werden oder sonst mit einer größeren Entschlossenheit. Und dann gibt er ihm doch das, was er braucht. Und Jesus sagt, schaut einmal, wenn das schon bei einem menschlichen Freund der Fall ist, die Botschaft ist, bei Gott, der unser Freund ist, ist es ausgeschlossen. Das ist die Botschaft. Wenn auch Freunde, menschliche Freunde herum überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht, obwohl das schon ganz, 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 ganz selten ist. Bei Gott ist es unmöglich. Bei Gott müssen wir nicht einmal unverschämt sein. Es meint hier nicht, dass wir zu Gott auch unverschämt sein sollen, ja? Sondern es ist ja die Überhöhung, die hier eine Rolle spielt. Er sagt, bei Gott brauchst du nicht überschätzen, denn der Vater im Himmel weiß ja, was du bedarfst, bevor du überhaupt bittest darum. Da müssen wir nicht unverschämt sein. Ja, wir dürfen entschlossen sein. Aber deswegen, weil wir wissen, er ist unser Freund, dann dürfen wir auch in dieser Entschlossenheit und Eindringlichkeit, das spielt schon auch eine Rolle hier, zu dem Vater, also zu dem Freund kommen, zu Gott kommen, und er wird es uns erhören, weil er unser Freund ist. Ihr Lieben, der göttliche Freund, das ist, um das es hier geht, der ist ein Freund, der immer, das ist die Herausforderung, der immer unsere Gebete hört und erhört. Immer. Es ist ausgeschlossen. Und das ist sozusagen die Frage, um die es hier geht. Es ist nicht, eigentlich, Jesus offenbart den Charakter Gottes. Es ist eine Selbstoffenbarung. Es geht nicht nur ums Gebet, ums Bitten, sondern er zeigt, wer Gott ist. Und das ist schon eine Herausforderung. Bin ich wirklich so viel, so tief davon überzeugt, dass Gott wirklich mein Freund ist, der entschlossen und eindeutig und ohne Ausnahme sozusagen meine Gebete, wenn ich auch sein Freund bin, erhört. Ihr Lieben, das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und wir werden bei Gott, wenn wir um etwas bitten, nie hören: mach mir keine Mühe. Mach mir keine Mühe. Du ärgerst mich mit deinem Gebet und so weiter. Ihr Lieben, das, um das zu erfassen, ist mein alter Mensch zu schwach, um dem zu glauben. Da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist auch der Grund, wo am Ende dann die Bitte um den Heiligen Geist steht. Aber da komme ich dann gleich noch drauf. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt möchte ich noch was hinzufügen. Das Letzte, was hier steht, das hat genauso viel Bedeutung wie das, was vorher steht. Man überliest es leicht, aber das hat etwas zu sagen. Nämlich, da steht, und wird er ihm statt, vorher noch 8, ja, am Ende von 8, hier, wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, was? So viel er braucht. Ihr Lieben, das ist nicht zufällig. Ich bin ganz fest überzeugt davon. So viel er braucht. Da steckt etwas dahinter. Ich versuche das ein bisschen herauszuschälen, was es mir bedeutet. Ihr dürft überlegen, ob das jetzt auch für euch diese Bedeutung hat. Aber es sagt mir, ein Freund gibt einem Freund, was er braucht. Er gibt seinem Freund nicht wahllos alles, was er sich wünscht. Das ist ein Riesenunterschied. Also wenn wir zu dem Vater im Himmel beten, dann ist die Tatsache, dass er unser Freund ist, kein Blankoscheck. Jetzt kann ich alles eintragen, was ich will, denn er ist ja mein Freund und er wird alle meine Bitten erfüllen. Sondern es heißt, dass der Freund sich überlegt, was ist denn gut für meinen Freund? Er wird ihm das geben, was er braucht. Er wird ihm das geben, was gut ist für ihn von in dieser Bitte. Und wenn diese Bitte nicht gut für ihn ist und er das wirklich nicht braucht in einem weiteren Sinne, dann sagt er vielleicht auch Nein, aber auch dieses Nein wäre dann eine Erfüllung der Bitte. Nur eben in einem anderen Sinn, als wir denken. Ihr Lieben, das ist sehr, sehr wichtig. Er gibt ihm, was er braucht. Er gibt das, wessen wir bedürfen. Nicht eine Wunschliste, die wir an Gott richten, mit allem dem, was unserem Herzen ist, und dann auf einen Knopf drücken, und Gott ist dann der Automat, der das alles ausspuckt. Das ist nicht Freundschaft. Und das heißt umgekehrt, das sagt mir umgekehrt auch, wenn ich zu meinem Freund komme, zu dem Vater im Himmel, Und wenn er mein Freund ist, dann überlege ich, was ich ihn bitte. Wenn er ein Fremder ist, mache ich, kann ich alle möglichen Wünsche. Also wenn er mein Freund ist, dann will ich mit meiner Bitte sein Herz erreichen. Ich will ihn nicht verletzen mit meiner Bitte. Ich überlege schon im Vorhinein, wenn ich meinen Freund etwas bitte, nämlich Gott im Himmel, ob das, was ich bitte, auch das Herz des lebendigen Gottes berührt und in Übereinstimmung steht mit dem, was er sich für mich wünscht. Versteht ihr? Das Bitten bekommt einen anderen Charakter, wenn es von Freund zu Freund ist. Das sehe ich in diesem, er gibt ihm, was er braucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Beziehungsqualität zwischen uns und Gott ausbauen, damit wir von vornherein, wenn wir um ihn etwas bitten, auch immer das vor Augen haben, er ist mein Freund und er wird das mir geben, was gut ist für mich. Die Frage ist, wenn ich das nicht bekomme, was ich ihm bitte, bin ich dann böse auf ihn? Wenn er mein Freund ist, wenn ich wirklich ihn als Freund betrachte, würde ich nicht böse sein. Aber wenn ich böse bin, dann zeigt das, dass meine Freundschaft zu Gott, das ist noch nicht ausgereift. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Versteht ihr? An dem merken wir es. Und diese Freundschaftsqualität ist sozusagen das, was hier unbedingt im Mittelpunkt steht, dieses ganzen Textes. Und nun geht es auch darum, dass Jesus hier noch einen zweiten Vergleich anfügt. Und in der Mitte kommt dann dieses herrliche Wort, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet, so wird euch aufgetan und aufgeschlossen. Das ist sozusagen die Folge davon. Wenn ihr in der rechten Weise zum Vater betet, wie Freund zu Freund, wenn ihr in dieser Haltung, in dieser Gewissheit auch betet, wenn ihr auch das, was ihr betet, in Übereinstimmung bringt mit dem Herzen dieses Freundes, dann werdet ihr bekommen. Und das ist so stark ausgedrückt, dass es trotzdem noch eine riesige Herausforderung ist. Es heißt nämlich, bittet, so wird euch gegeben. Nächster Vers, wenn jemand bittet, so wird er empfangen. Also eine Verdoppelung. Noch einmal sagt er das, ja. Zuerst ist es die Aufforderung, bittet und ihr werdet bekommen. Und dann heißt es im nächsten Vers, jeder, der bittet, der empfängt. Jeder, der anklopft und so weiter und so weiter. Das ist eine unglaublich starke Aussage. Wir wollen das in diesem Rahmen sehen. Das zweite Bild ist das Bild von dem Vater und dem Sohn. Und wo Jesus deutlich macht, unsere Bitten sollten eingebettet sein in dieses Beziehungsfeld von Vater und Sohn. Er offenbart hier schon, wie im Vater unser davor, offenbart er sozusagen den Sohn und Gott als Vater. Und auch wieder hier in diesem Vergleich macht das Jesus in Frageform. Er nimmt wieder die Zuhörer hinein und fragt die Zuhörer, was denkt ihr, ist das vorstellbar, dass wenn ein Sohn seinen Vater bittet um Brot, dass er ihm dann, manchmal heißt es, Stein gibt oder hier heißt es, eine Schlange gibt. In anderen Evangelien wird von Stein auch die Rede. Eine Schlange gibt, ist das vorstellbar? Wenn er ein guter Vater ist und wenn jemand etwas Gutes bittet, nämlich Brot, dass er ihm dann eine Schlange gibt. Ihr Lieben, Brot ist der Inbegriff dessen, was wir zum Leben wirklich brauchen. Ist es vorstellbar, dass der göttliche Vater das, was wir zum Leben wirklich brauchen, Brot als Inbegriff, dass er das nicht gibt? Und anstelle dessen sozusagen eine Schlange? Schlange ist der Inbegriff des Bösen. Also etwas, was uns schadet, zerstört. Ist das vorstellbar, dass ein Vater so reagiert? Und noch einmal, Jesus operiert oftmals mit einer Verdoppelung. Auch hier wieder die Verdoppelung. Wenn jemand einen Sohn seinen Vater bittet um Ei, dass er ihm einen Skorpion geben würde, wieder das Ei als Inbegriff dessen, was wir als Nahrung brauchen, das Skorpion als etwas Giftiges, als etwas Böses. Und die Zuhörer müssen alle sagen, na, das ist überhaupt nicht vorstellbar, das ist unmöglich. Und dann fügt Jesus hinzu und überhöht das wieder. Das ist sozusagen seine Art und Weise, wie er die Vergleiche setzt, dass er auf der menschlichen Ebene einen Vergleich setzt und dann sagt, um wie viel mehr? Um wie viel mehr wird der himmlische Vater denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Um wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die seine Söhne und Töchter geworden sind, geben, was sie brauchen? Wenn schon, sagt er, ihr menschlichen Väter, die ihr böse seid, also sündig seid, wenn schon ihr in der Lage seid, euren Kindern Gutes zu geben, wenn sie euch darum bitten und sie nicht hineinlegen und ihnen Böses gibt, um wie viel mehr wird er das geben, denen, die ihn darum bitten? Und hier ist nun wieder das eingefügt, es geht um gute Gaben. Bei dem ersten Bild hat es geheißen, er gibt das, was ihr braucht. Das ist ein erstes. Und das zweite, hier in diesem Vergleich geht es wieder darum, er gibt nicht einfach irgendwelche Gaben, sondern gute Gaben. Und gut ist in der Bibel deutlich definiert. Gut ist das, was dem Willen Gottes entspricht. Das ist gut. Das ist nicht eine moralische Qualität, sondern das ist die Herzenshaltung Gottes, was er als gut empfindet, auch wenn wir es gar nicht als gut empfinden, das ist gut. Und darum, wenn er sagt, gute Gaben, dann heißt das etwas, was mit seinem Willen übereinstimmt, was mit seinen Plänen übereinstimmt, das, was mit seinen Zielen übereinstimmt, was übereinstimmt mit dem, was jetzt in deiner Situation für dich gut ist, auch wenn es vielleicht ganz anders ist, als wir uns das wünschen. Und Jesus will uns hier einen Vater vor Augen malen und sagen, alles hängt daran, bei unserem Gebet, bei unseren Bitten, ob wir in Gott unseren Freund sehen und ob wir in Gott unseren Vater sehen, der in jedem Fall immer, immer ausschließlich Gutes gibt denen, die ihn darum bitten. Wenn ihr hier genau lest, dann seht ihr hier in der letzten Zeile, hier steht nicht, dass er Gutes gibt denen, die ihn darum bitten, sondern den Heiligen Geist gibt denen, die ihn darum bitten. Nun, diese Stelle gibt es ja auch als Parallelstelle in Matthäus 7. Genau dieselbe Aussagen, die hier stehen. Und dort in Matthäus 7, da heißt es, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, Gutes geben denen, die ihn bitten. Und hier heißt es, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Das ist eine ganz konkrete Bitte. Ist das ein Widerspruch? Wenn wir die Evangelien ein bisschen kennen und uns da auch ein bisschen hineinlesen und darüber nachdenken, dann wissen wir, dass das nicht, wenn da oder dort unterschiedliche Dinge ausgesprochen werden, dass sie als Gegensätze verstanden sind oder als Irrtümer, sondern als Ergänzungen. Die Evangelien ergänzen einander. Man hat nicht ein Mikrofon Jesus vor die Nase gehalten oder vor den Mund und man hat es dann aufgenommen, in dem Sinne, dass jetzt jedes einzelne Wort genauso, wie es gesagt wurde, auf einem Tonband draufsteht, sondern da waren Zuhörer und der Geist Gottes hat den Zuhörern geholfen zu verstehen. Aber nicht jeder hat immer alles, was Jesus gesagt hat, auch aufgeschrieben. Deswegen haben wir mehrere Evangelien. Und diese Evangelien ergänzen einander, weil sie auch von verschiedenen Menschen dann die Nachrichten bekommen haben, wie das war. Und so hat Jesus für mich ohne Zweifel, Gutes gesagt, aber auch hinzugefügt den Heiligen Geist. Das ist kein Irrtum, der hier steht. Aber hier steht, den Heiligen Geist gibt denen, und das ist bemerkenswert. Das ist sehr, sehr bemerkenswert, ihr Leben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Weil Jesus damit ausdrücken will, erstens, die Bitte um den Heiligen Geist ist immer in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Wenn also ein Kind des Vaters, wenn also ein Freund Gottes diese Bitte ausspricht in diesem Beziehungsrahmen, dann wird sie immer erfüllt. Diese konkrete Bitte um den Heiligen Geist. Warum? Ihr Lieben, jeder von uns braucht auf alle Fälle, da gibt es keine Ausnahme, den Heiligen Geist, damit wir überhaupt zu Kindern des Vaters werden und Freunde dieses Freundes werden. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist es ja überhaupt erst, der in mir die Gewissheit schenkt, hervorbringt, dass ich ein Kind dieses Vaters bin. Ohne den Heiligen Geist würde ich Gott nie als Vater kennenlernen, nie als Vater verstehen. So sagt der Apostel Paulus in Römer 8, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen. Ein Knecht fürchtet sich vor seinem Herrn. Also ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, so dass ihr Furcht haben müsstet, sagt er, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft bekommen, durch den ihr ruft, aber lieber Vater. Und dieser Geist bezeugt meinem Geist, sagt er, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich weiß gar nicht, es ist mir gar nicht bewusst. Ich kenne es gar nicht, Gott als Vater, wenn nicht der Heilige Geist das in mir hervorruft. Versteht ihr? Deswegen brauchen wir das so dringend. Wir können ohne den Heiligen Geist gar nicht in diese Beziehung kommen. Und jetzt zum Schluss. Ich kann ohne den Heiligen Geist auch gar nicht in diesem Glauben leben, dass es heißt, bittet, so wird euch gegeben. Ich brauche dazu. Ich habe das vorhin gesagt, ich kann das nicht aus meinem alten Menschen heraus. Da ist ein ununterbrochen Zweifel. Ununterbrochen. Nur wenn der Heilige Geist sozusagen mich füttert mit diesem Glauben, dann ist es möglich. Also, das ist eine der wichtigsten Bitten, die es überhaupt gibt, damit wir in das richtige Verhältnis kommen, von dem Jesus hier spricht, Vater, Sohn, Vater, Tochter und Freund zu Freund. Und auch, dass wir mit dieser Zuversicht, mit dieser Erwartungshaltung kommen. Wenn ich als Freund zu meinem Freund komme, in diesem Beziehungsrahmen, und das, was ich bitte, das Herz des Freundes trifft oder das Herz des Vaters, dann wird er es erfüllen. Und wenn er etwas nicht erfüllt, dann ist es nicht ein Zeichen, dass er jetzt seine Vaterschaft aufgegeben hat oder seine Freundschaft, sondern dann ist es nicht dran. Manchmal ist die Antwort eine Antwort, die darauf ausgerichtet ist, warte, bis es kommt. Auch das ist eine Antwort. Und das ist eine der härtesten Antworten. Es ist auf meinem Herzen. Es ist in Übereinstimmung mit meinem Herzen, aber nicht jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum nicht jetzt. Und das würde mich zur Anklage bringen. Versteht ihr? Aber dann zeigt es, dass er nicht mein Freund ist, dass ich ihn nicht als Freund sehe, sondern als jener, der mich reinlegt oder der es nicht gut mit mir meint oder so weiter. Jesus prüft unsere Freundschaft, also der Vater prüft unsere Freundschaft, indem er manchmal lange, 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 sehr lange wartet, bis er etwas erfüllt. Aber weil er der Vater ist, wird er antworten. Und das ist das, was ich so mir wünsche von dem Geist Gottes, dass er diese Gewissheit in mir mehr und mehr stärkt, weil so schnell kommt der alte Mensch und will das zunichte machen, wenn ich nicht bekomme, was ich gerade von ihm erbitte. Aber Es ist unmöglich. Es ist gänzlich unmöglich, dass der Freund nicht antwortet. Es ist gänzlich unmöglich, dass der Vater nicht gibt, wenn wir ihn darum bitten. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns hineinnimmst in diese Frage, wie wir beten sollen. Das ist ja für uns etwas enorm Wichtiges. Das ist wie das Atmen der Seele, für die Seele, dass wir beten. Und Herr, so vieles ist auf unserem Herzen, worum wir dich bitten. Und Herr, du machst uns aufmerksam darauf, wie wichtig es dir ist, dass mehr als der Inhalt des Gebetes unsere Beziehung zu dem Vater wächst. Dass wir ihn mehr und mehr erkennen als den, der Freund, unser Freund ist und unser Vater ist. Heiliger Geist, wir brauchen mehr Offenbarung davon. Was es heißt, dass Gott unser Vater ist. Was es heißt, dass Gott unser Freund ist. Wir brauchen tiefere Offenbarung. Wir brauchen diese Offenbarung im täglichen Leben, dann, wenn es drauf ankommt. Dann, wenn wir in schwierigen Situationen stehen. Dann brauchen wir diese Gewissheit, wo wir durchhalten, durchtragen in dieser Gewissheit. Du bist der Vater und es ist wahr, was du sagst. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Vater, wir möchten das erleben und wir möchten erleben, wie du in uns ein Werk tust, das uns immer näher zu dir hinzieht. Amen.